Wir fahren fort in der Passionsgeschichte. Heute aus Johannes 18, von Vers 15 ab, die Verleugnung des Petrus. Simon Petrus aber folgte Jesus nach und ein anderer Jünger. Dieser Jünger war dem Hohepriester bekannt und ging mit Jesus hinein in des Hohepriesters Palast. Johannes hat ja sehr viele Besonderheiten in seinem Evangelium und man kann mit Recht vermuten, dass er sehr viel selbst miterlebt hat. Vermutlich war er selbst dieser eine Jünger, der diese persönliche Beziehung zu dem Hohepriester hatte und der es darum fertig brachte, dass die Türhüterin das Tor aufmachte. Das würde auch manches erklären, warum das Johannesevangelium Details schreiben kann von einer Verhandlung beim Hohepriester ganz am Anfang der Jesusgeschichte, wo schon der Todesbeschluss festgestellt wurde und gefällt wurde, eben darum, weil er eine sehr enge Beziehung pflegte. Und das würde auch erklären, warum eben manche Evangelien ein bisschen mehr erzählen können als das andere. Petrus aber stand draußen vor der Tür, da ging der andere Jünger, der dem Hohepriester bekannt war, hinaus und redete mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petrus: Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen? Er sprach: Ich bin's nicht. Es standen aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlenfeuer gemacht, denn es war kalt und wärmten sich. Petrus aber stand bei ihnen und wärmte sich. Nun wird in der Erzählung eingeschoben die Verhandlung vor dem Hohepriester. Wir lesen weiter bei Vers 25. Simon Petrus aber stand und wärmte sich. Da sprachen sie zu ihm: Bist du nicht seiner Jünger einer? Er leugnete aber und sprach: Ich bin's nicht. Spricht einer von des Hohepriesters Knechten, ein Verwandter des, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte: Sah ich dich nicht im Garten bei ihm? Da leugnete Petrus abermals und alsbald kräht der Hahn. Herr, dieses Wort gilt uns. Rede jetzt mit uns. Amen. Warum muss man eigentlich immer wieder diese Geschichte behandeln? Es wäre doch einmal Zeit, dass man sie vergessen würde. Man kann doch nicht ewig an alte Wunden rühren. Das kann doch jedem einmal passieren, dass er versagt. Schließlich haben wir doch auch in unserem Leben schon manche Pannen gehabt. Und jetzt wird 2000 Jahre lang auf diesem armen Petrus herumgehackt. Und er wird jedes Jahr aufs Neue in der Passionsgeschichte herangezogen. Und seine Schwachstellen werden entblößt. Das ist doch menschlich, dass man irgendwo einmal seine Fehler hat und dass man irgendwo einmal versagt. Warum eigentlich das jetzt zum Predigtthema machen? So schlimm war es doch auch nicht. Es war eine Notlüge und mit der Notlüge kam er noch viel mehr in die Klemme. Nun also, lass doch die Sache auf sich beruhen. Es wäre doch ein Akt menschlicher Nettigkeit und Anständigkeit, dass man diese Blößen verdecken würde. Das ist doch nicht schön, wenn man immer mit Fingern drauf zeigt und sagt: Da, schau an, was der gemacht hat. Warum tun wir es denn? Wir tun das, weil wir eine Pflicht dazu haben. Es handelt sich eben nicht um einen kleinen Fehler. Das ist das Missverständnis so vieler Menschen, wenn sie an Schuld und Sünde denken. Dass das eben so kleine Macken an unserer irdischen Persönlichkeit sind, dass wir hier und da entgleisen und aus der Form fallen. Sünde ist viel schlimmer. Es geht hier um Fehlentwicklungen, die sich schon lange anbahnen. Und dieser Weg, der hier bei Petrus zu dieser Not führt, hat viel, viel früher angefangen. Und wie lange hat Jesus diesen Petrus gerufen und gewarnt bei verschiedenen Gelegenheiten? Petrus, so nicht! Und das ist uns zur Warnung geschrieben. Das ist kein Wetterhahn, den wir auf unserer Kirche haben. Das ist ein Mahnzeichen für Christen. dass wir zeitig umkehren auf einem Irrweg. Petrus ist schlimm und böse gescheitert in dieser Nacht. Er ging hinaus und weinte. Es war alles bei ihm zusammengebrochen. Er hat das nicht für möglich gehalten. Und es war bei ihm natürlich beste Absicht, nur Gutes wollen. Und das kann uns nicht entschuldigen. Wir sollen nicht meinen, das sei alles so harmlos und so gering. Das ist das Schlimmste, wenn wir an Jesus scheitern. Als Gläubige, als fromme Leute. Und darum wollen wir das heute einmal genauer untersuchen. Was steckt denn da dahinter? Woran scheitern Jesus-Jünger? Das Erste, was ich hier beobachte, sie scheitern an ihrem Kopf. Der Kopf gehört zum Christenleben und man braucht ihn ganz bestimmt. Es ist nicht so, dass man jetzt Körperpartien abschneiden kann und sagen, mit denen haben wir besonders viel Probleme. Das ist der Dickkopf, der sich bei einem Petrus findet und der sich in jedem Jünger Jesu wiederfindet. Dieser Dickkopf, der es uns so schwer macht, mit Jesus zu ziehen und brauchbar zu werden für ihn. Was war denn das bei dem Petrus? Warum hat er denn da Probleme mit seinem Kopf? Ich möchte zuerst das einmal bewundernd ausdrücken. Dieser Petrus ist mir weit überlegen. Wir wollen es uns hier nicht so leicht machen, dass wir ihn billig verurteilen, als ob wir so auf ihn herunterspucken könnten. Der Petrus ist ein ganz, ganz großer Mann. Er fällt einen Entschluss, schon lange vor dieser Nacht. Und nach diesem Entschluss wird er für Jesus eintreten und Jesus Ehre machen. Und was dieser Petrus beschlossen hat, das hält er. Das ist ihm ganz, ganz klar, ein Mann mit einer großen Energie. Das hat sich jetzt durch die letzten Predigten bei uns immerhin durchgezogen, dass wir hier viele Menschen verwunden mussten, an einer Stelle, wo sie es gar nicht vermutet hätten. Dieser Petrus ist uns so sympathisch, weil er so viel will mit seinem Kopf, weil er Pläne hat. Es geht ihm um die Ehre Jesu und um sein Reich. Er sagt, es darf nicht untergehen. Darum hat er sich das Schwert genommen und unter seinen Mantel gehängt. Für alle Fälle, man muss ja immer bereit sein. Und er hat gedacht, ich gehe auch noch in den Hof des Hohepriesters. Ich kann Ihnen sagen, ich bin auch nicht feige, aber das hätte ich nicht mehr gemacht. Da können wir den Petrus nur bewundern. Kühn, selbst nach dieser Gefangennahme Jesu, noch hineinzugehen in den Hof des Hohepriesters, das musste doch ihm klar sein, dass er erkannt wird. Und wenn er sich in Bart rumhängt, wird er erkannt. Und wenn er sich einen Hut ins Gesicht zieht, dann erst recht vielleicht. Aber dem Petrus war das ganz gleich, er will für Jesus eintreten. Kann das falsch sein? Es ist falsch. An diesem heiligen und achtbaren Entschluss ist Petrus in dieser Nacht gescheitert. Es war edel und leuchtend. Nach allem Urteil, was wir dafür sagen können, war das eine gute Sache. Warum denn nicht? Nur eins können wir auch dazu sagen, es war nicht nach dem Kopf Jesu. Wir können im Leben leuchtende Ziele haben, fromme Ziele, eindrucksvolle Ziele. Aber wenn sie nicht nach dem Kopf Jesu sind, sondern nach unserem Kopf, dann werden wir daran scheitern. Das ist unheimlich. Wir sollten doch alle Kraft darauf verlegen, nun zu fragen, Herr, was willst denn du von mir? Genau da hat Petrus versagt, viel, viel früher. In der Nacht, in Gethsemane, wo sie da lagen und Jesus sagt, bete doch. Und wo Jesus gebetet hat, Vater, dein Wille geschehe, da schlief er ein. Und wir mögen das immer wieder verdrängen vor lauter wichtigen Aufgaben. Ich habe am letzten Sonntag sie dazu aufgerufen, nicht mit Aktivität sich zu beruhigen. Ich habe ihnen gesagt, weniger tun. Ich sage es ihnen heute noch einmal, dass die Heilung einer christlichen Existenz erst anfängt, wenn man zur Ruhe und zur Selbstbesinnung kommt. Herr, was ist jetzt das Wichtige und was ist das Richtige? Ich kann nicht rumrennen wie ein Wilder und sagen, ich bin doch im Einsatz. Dieser Petrus mahnt uns. Und wenn es in unserem Kopf noch so verständlich ist und noch so gut aussieht, das sagt noch gar nichts aus, ob es in den Augen Jesu recht ist. Es steht ja dann in dem Brief des Petrus später drin, ganz ähnlich auch beim Paulus, dass es in unserem Leben drauf ankäme, dass wir treue Haushalter sind. Wir würden immer meinen, es müsste heißen, dass wir erfolgreiche Haushalter sind. Das hat er erst viel später begriffen. Auf die Treue kommt es an. Gar nicht auf den Umsatz, gar nicht auf den Gewinn, gar nicht auf die großen Taten. Ob ich treu bin, das geht in mein Denken nicht ein. Meine Treue für Jesus zeigt sich doch darin, dass die Gemeinde wächst und dass sie groß wird. Nein, sagt der Herr, dass du treu bist im Kleinen und dass du dich von mir führen lässt. Und das Schwierige war ja, dass Petrus so festgefahren war mit seinem Denken, mit seinem Kopf, dass er in dieser Nacht weiter rennt in sein Unglück hinein, obwohl ihn Jesus gewarnt hat. Du wirst heute Nacht an deiner Dickköpfigkeit scheitern. Und er merkt es immer noch nicht, dass Jesus eine ganz andere Art hat. Er will ja leiden in dieser Nacht, weil der Wille des Vaters geschehen muss. Und es kann sein, dass wir heute solche Hindernisse sind in den Planungen unseres Herrn, weil wir den Weg gehen wollen, wo wir die Sache Jesu noch einmal groß machen. Vielleicht will er den Weg mit uns gehen des Leidens und der Schmach. Treue will er haben. Petrus war völlig unbrauchbar. Und was er sich auf seine Fahnen geschrieben hat, ging unter. Und man kann ein Leben lang für Jesus wie wild im Einsatz sein und doch ist alles vergeblich, weil es nach unserem Kopf ist und nicht nach seinem Kopf. Zweitens, woran scheitern Jesus-Jünger? An ihren Künsten. Das ist nicht nur eine simple Notlüge, die Petrus da gebraucht hat. Ich erinnere mich an meine Kindheit, wie wir evakuiert waren, auf der Alp droben und ich weiß nicht mehr, einer meiner älteren Brüder, der Name sei verschwiegen, nahm uns zwei jüngsten Brüder mit hinunter nach Urach. Irgendwo gab es einen Bezugsschein und Sie wissen, wie das da 1945 ja war. Und dieser ältere Bruder hat uns also noch eingeschärft. Ich weiß nicht mehr, warum das so war, aber er sagte, ihr wartet draußen vor dem Büro, aber wenn euch einer fragt, ihr kommt also nicht da oben von Hülben runter, sondern wir müssen einen anderen Ort sagen. Irgendwie hing das zusammen mit diesem Schein. Und da saßen dann da vorne vor diesem Büro und dann kommt plötzlich natürlich eine Nachbarin von Hülben dann und sagt, ja, grüß Gott, seid ihr auch da? Und wir sagten, nee, wir sind nicht da. Und dann, die war völlig perplex und sagte, ja, ihr seid doch, und dann nannte sie unsere Namen und wir sagten, nein, nein, das sind wir also nicht. Das war also nachher völlig unnötig und das geht mir seitdem nach. Nur werden wir der Petrus-Geschichte so nicht gerecht. Das ist nicht eine dumme Notlüge, die Petrus hier fällt. Warum hat denn Petrus gelogen? Petrus wollte in dieser Nacht ja, und ich meine, nur so verstehen wir ihn, das Leiden Jesu noch einmal stoppen. Darum wollte er durchdringen, vielleicht Jesus noch raushauen können. Wie die Leute da das von der BSG 9 da machen, diese von der Sondereinheit, nicht solche mutigen Leute. Er will noch mal einen ganz mutigen Coup starten und Jesus rausholen aus den Händen dieser Leute. Und darum will er da nicht schon gleich an der Türe abgewimmelt werden. Er muss hinein und dann wird er das schon fertig bringen. Dann verstehen Sie den Petrus erst richtig mit seinem großen Mut. Das war nicht ein simpler Trick mit einer Lüge, sondern er wollte nur hindurch. Und er hatte seine Pläne eigentlich so eingerichtet, dass das nicht an der ersten Schwelle schon scheitern durfte, sondern das musste ja innen irgendwo passieren. Und das war sein Trick, das war sein Kunststück. Darin ist er gescheitert. Jesus wollte von Petrus nur eins in dieser Nacht haben, dass er frank und frei auch vor einer Türhüterin sagt, ja, ich bin mit Jesus von Nazareth. Es ist in 2000 Jahren seitdem so geblieben, dass sich eine Christenheit am Gekreuzigten geschämt hat. Nur in bester Absicht, sie wollte die Sache des Reiches Gottes retten. Sie wollte bei Kaiser und Reich größer ankommen, diese Christenheit. Sie wollte die Welt gewinnen für Jesus und hat sich des Gekreuzigten geschämt und hat sich am Ende gewundert, dass ihre großen Abenteuer nicht zum Erfolg geführt haben, wie Petrus. Wie oft habe ich Menschen gewinnen wollen für Jesus und habe gemeint, schweig eine Zeit lang vom Gekreuzigten. Das verstehen die Leute ja sowieso nicht. Und sag doch zuerst, dass du ganz anders bist, viel offener, viel freier. Und dann vielleicht später kommst du auch noch mit der Botschaft. Und so habe ich nie Jesu Reich gebaut, gar nie, mit diesen Künsten. Verstehen wir hier auch den Petrus und das, was er uns sagen will. Es kann nie ein Dienst für Jesus werden, wenn wir uns seiner schämen. Der Apostel Paulus hat, bevor er nach Rom gereist ist, den dortigen Christen eine kurze Übersicht über seinen Glauben gegeben. Und da schrieb er gleich in die ersten Verse hinein, dass er es wisst. Wenn ich in eure große Weltstadt hineinkomme und die ganze römische Weisheit und Kunst sehe, dann schäme ich mich des Evangeliums nicht, sondern das ist die Gotteskraft. Und es wird keine Tat geben, die wir wirken, die nicht durch das offene Bekenntnis zu diesem gekreuzigten Jesus geschieht. Es gibt in dieser Welt keine Lösung der Fragen, ohne dass wir immer wieder von ihm reden. Dass wir den Menschen sagen, er kann euch frei machen, nur er bringt euch Heil, nur er bringt euch Frieden. Und erwartet nichts von der Christenheit abseits von ihm und von diesem Evangelium. Nein, daran scheitern Christen fortwährend, daran scheitern wir. Das ist eine Versuchung für uns. Wir wissen viel von diesem Petrus, wie das ihm Jesus schon viel früher zurufen wollte, als er dort auf den See Genezareth hinausstieg von seinem Boot auf die Wellen. Und auf einmal merkt er, dass die Wellen ja, ihn nicht tragen und er untergeht. Dann ruft er, Herr, hilf mir, ich ertrinke. Und dann fasst ihn die starke Hand Jesu. Wenn das doch die Christenheit nie vergessen würde. Nicht sie bringt die Sache Jesu in dieser Welt vorwärts, sondern wir sind solche Petrusfiguren, die von Jesus gehalten sind. Darum stellen wir das Kreuz Jesu in den Mittelpunkt unserer Gottesdienste, weil wir allein durch ihn gehalten und getragen werden. Wie oft schleicht sich dieser Gedanke ein, ich möchte die Sache Jesu weitertreiben, aber ich will den entscheidenden Anstoß verschweigen. So wird nichts geschehen. Wenn wir doch das in der Welt offen bekennen, ohne uns zu schämen, ohne uns zu genieren, wir sagen, es gibt keine andere Rettung als diese Hand Jesu, die dich hält. Mir war das eben wieder eindrücklich, wie wir dieses Lied gesungen haben. Es gibt keinen anderen Weg zur Rettung, zur Heilung, als im Glauben auf Jesus zu vertrauen. Und dann wird das Leben verändert und dann wird dein Leben neu. Das war das Zweite, woran Jesus Jünger scheitern. Sie scheitern an ihrem Kopf, an ihren Künsten und an ihrer eigenen Kraft. Auch das ist aufs Erste nicht einleuchtend. Wir sagen immer, wir sind doch so schwach. Schön wär's, wenn wir schwach wären. Das Schlimme ist, dass wir so stark sind. Petrus war in dieser Nacht so stark. Und darum ist er losgerannt in seiner eigenen Stärke und wollte für Jesus etwas Großes erreichen. Und es gab nur Unglück und nur Scherben. Im Reich Gottes hat unser Herr viel Not mit uns, weil wir so stark sind, nicht weil wir schwach sind. Wo wir schwach sind, haben wir viele Möglichkeiten. Aber diese Stärke, die hindert uns, Jesus Raum zu geben. Das, was hier beschrieben ist im Evangelium, ist genau das Gleiche, was dann Paulus später in dem Römerbrief in Kapitel 7 beschreibt. Wie er sagt, das ist die erste Grunderkenntnis seines Glaubenslebens gewesen, dass ich das Gute nicht kann. Und erst wenn ich merke, ich kann es gar nicht, dann bin ich reif zum Glauben. Es gibt kein größeres Hindernis, als wie Petrus zu sagen, das schaffe ich schon. Und immer wieder ist das überraschend, dass etwa heute im Gottesdienst Menschen unter uns sitzen, die ganz niedergeschlagen sind über ihren Niederlagen. Die sagen, ich habe meinen Herrn so geschmäht und so enttäuscht und ich habe ihm Unehre gemacht. Und die gar nicht merken, dass das geschehen musste, bis sie an diesen Punkt kommen, wo sie sagen, ich kann es nicht mehr. Wo wir es könnten, da bräuchten wir nur ein Gesetz, da bräuchten wir nur ein paar Ordnungen und ein paar Befehle, aber da brauchen wir keinen Heiland und keinen Erlöser. Das ist unsere größte Ehre, dass wir immer wieder scheitern. Das ist unsere Hilfe im Leben, dass wir nicht weiterkommen mit der Heiligung, mit dem Frieden, mit der Liebe, dass wir Versager sind wie Petrus und dass wir zu Jesus kommen und sagen, Herr, aber deine Gnade wirkt doch jetzt den Schwachen. Wenn du dich jetzt zu mir herunterbeugst, dann kann etwas Neues aus meinem Leben entstehen. Das ist uns beschrieben, weil nur die Stärke uns von Jesus trennt, aber unsere Schwäche eine große Chance in sich trägt. Endlich begreife ich es, endlich begreife ich es. Es geht nicht durch meine Kraft, sondern durch seine Kraft. Nicht ich kann mein Leben ändern, sondern er kann mein Leben ändern. Am Ende dieser Petrus-Geschichte steht ja nicht ein armer, zusammengedrückter Mann, sondern da steht ein Mann, der sich von Jesus führen lässt. Und dann geht es nicht mehr nach seinem Kopf, ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dann auf einmal ist das aus mit den Künsten. Dann wird er an die Hand genommen. Und dann wird er eingesetzt vom Herrn und er darf viel, viel Frucht bringen. Lesen Sie einmal dann den Petrusbrief, den ersten Petrusbrief, wo er dann später im Rückblick auf sein Leben sagt, Jesus hat uns ein Vorbild gelassen, dass wir nachfolgen sollen, seinen Fußstapfen. Aber wir können das tun, weil er uns berufen hat zu einem königlichen Geschlecht, zu einem auserwählten Priestertum. Wir haben einen Dienst in der Welt, der ist ohnegleichen und groß. Aber er hat uns, und nun sagt das Petrus dort in seinem Brief, erlöst von unserem eitlen, nichtigen Wandel, doch auch nicht mit Geld oder mit unseren Fähigkeiten, sondern mit seinem Opfer, mit dem eigenen Leben, das er für mich hingab. Und darum kann aus meinem Leben Neues werden. Darum bin ich zu Großem von ihm berufen. Wir haben heute in dieser Predigt Erschütterndes gesehen, woran Jesus-Jünger scheitern. Es ist ein Glück, wenn wir scheitern, weil wir dann umkehren können und die ausgestreckte Hand Jesu ergreifen. Amen. Wir wollen beten. Herr, es muss von unseren Pleiten und Niederlagen gesprochen werden. Und es muss auch fortwährend von unserer Sünde gesprochen werden. Weil allein dort die Chance zur Umkehr liegt. Weil allein dort das Neue beginnen kann. Ja, Herr, wir sind so stolze Leute, so eingebildete Leute. Und am meisten ist diese Gefahr bei uns da, wo wir uns fromm vorkommen, wo wir meinen, es sei alles mit dir in Ordnung. Und du kannst doch so wenig mit uns arbeiten, wo wir nicht immer wieder vor dir stehen wie Bettler, die deine Hand fassen und von dir alles nehmen. Alle Gaben der Erlösung, der Befreiung, der Kraft. Ja, wir dürfen uns rühmen und wir wollen uns rühmen, weil wir dir gehören und weil du uns mit deinem Namen nennst und weil du uns annimmst in deiner großen Liebe und weil du uns zum Dienst brauchst. Herr, dir befehlen wir nun auch alle Aufgaben der kommenden Woche an, die vor uns liegen. Wollen dich aber auch für alle bitten, die durch schwere Not hindurchgehen. Lass sie doch erkennen, dass sie in diesem Leben immer nur deine Ordnung des Kreuzes einstudieren können, dass wir allein durch deine Kraft errettet werden, dass es nicht mit unserer Vernunft geht und mit unserer Weisheit und mit unserem Können, sondern allein mit deinem Erbarmen. Wir danken dir, dass wir das auch erfahren dürfen als Schwache, auch mit allen körperlichen Leiden, die du auf uns legst, dass du dich wunderbar als der Heiland bei uns täglich erweisen willst. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun wollen wir um den Segen unseres Herrn bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.